Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 26. April 2023. Andreas und ich haben heute ganz viel zu tun und vor, denn nach diesem Podcast heute wird es noch einen Sonderpodcast geben. Andreas, du siehst ein bisschen fertig aus.
Ja, ich habe die Nacht ein bisschen durchgearbeitet. Das war einfach sehr viel, diese ganzen Recherchen zu machen und auseinander zu klamüsern, wie das alles so läuft. Aber darüber mehr im Sonderpodcast. Kommen wir als erstes zum Wetter. Es ist ein frischer Tag heute, aber ein wunderschöner Tag. Also beschweren dürfen wir uns nicht. Wir sind hier sehr glücklich. Die Wesenhaften geben ihr Bestes. Der Himmel in wirklich einem wunderschönen Blau, ganz klarer, hellblauer Himmel, ganz viel Sonne satt und eigentlich kann es nicht schöner sein. Und die Hühner, die man von hier aus teilweise sehen kann zwischendurch durch das Fenster, die graben sich dann so ein bisschen ein, machen sich ihre Mulde und sonnen sich.
Ist es nicht schön? Täte ich jetzt auch gerne, geht aber nicht. Magst du uns vielleicht in wenig dürren Worten noch sagen, um was es in dem Sonderpodcast gehen wird?
Ja, dieser Sonderpodcast ist eigentlich ein Krimi. Das hatten wir nicht erwartet. Es geht um die Autobahn GmbH als einer der Parts, wie die Strukturen von einer gewissen, ich sag mal, Westoligarchie läuft. Und ich kann euch versprechen, das wird sehr spannend.
Autobahn. Er hat Autobahn gesagt.
Autobahn geht gar nicht, entschuldige.
Ja, und trotzdem wird es so kommen, hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich dieses Wort in den Mund nehme und das auch noch in den Äther geschickt wird. Ja, ihr Lieben, wir haben in der Woche jetzt hier schon berichtet über Herrn Habeck und Co. und Clan und Kartell und Familie. Also da ist ja die Verwandtschaft und eben auch ja, Mitarbeiter, die eng mit ihm verzahnt sind, beziehungsweise wiederum dann mit Familienmitgliedern. Und wir fangen mal an, wir kommen zu dieser Verquickung, die offenbar immer heftiger wird. Kommen wir gleich noch im Einzelnen. Da gibt es ja doch mehrere Brüder auch, was ich dann auch nicht erwartet hatte. Man müsste sich das Ganze mal im Familienstammbaum anschauen, welche Namen da noch so bekannt und interessant sind. Wir fangen erstmal an mit Fissmann, Andreas. Die traditionsreiche Firma Fissmann, wir haben es gehört, die wird verkauft, die geht an die USA und da gab es ja schon mehrere Leute, die schwer geschockt waren.
Ja, natürlich, eine wesentliche Sparte von Fissmann geht weg. Das ist entscheidend. Der Betrieb wird quasi gespalten. Interessanterweise sind das genau die Dinge, die die USA und deren Analysten immer wieder gegenüber Deutschland gefunden haben, dass man die Betriebe entsprechend aufspaltet und dann eben halt sagt, okay, da gibt es dann lukrative Zweige, unlukrative. Und ein lukrativer wird offenbar in USA gerade aus USA abgegriffen, während dann im Prinzip die unlukrativen, also Schrott und Co. eventuell sogar eben im Lande bleiben.
Firma Fissmann, die machen ja, also uns sind die bekannt, jeder, der eine Toilette oder Badezimmer, Interieur benutzt und vieles mehr, kennt die Firma Fissmann, Andreas. Die haben ja auch hohe Zahlen und sind immer sehr erfolgreich gewesen.
Das sind sie. Das sind natürlich Namen wie Weiland, Buderus und auch Fissmann, die eine Riesenrolle spielen. Und die sind gerade im Bereich der Wärmeenergie natürlich etabliert. Gasthermen und so weiter war die Vergangenheit. Und das sind natürlich auch die großen Profiteure von diesem sogenannten menschengemachten Klimanarrativ. Und es ist ja auch ein menschengemachter Klimawandel, wenn wir uns gerade mal ansehen, wie Firmen beispielsweise die Wettermanipulation gerade durchführen, wo übrigens auch wieder entsprechende Seilschaften über Robert Habeck dann zu verzeichnen sind. Auch das finde ich sehr spannend. Wir hatten neulich ein Unternehmen besprochen, die anbieten, es überall regnen zu lassen. Und dann stellt man plötzlich fest, da also wenn wir über die russische Oligarchie sprechen, dann kommt mir das schon manchmal fast vor wie ein Kindergeburtstag gegenüber dem, was sich hier so langsam auftut.
So, und nun wurde bekannt durch einen Twitter-Thread, wir haben das eingestellt, ihr findet das hier, dass der Fissmann-Verkauf ja anscheinend gar nicht überraschend kommt, sondern letztes Jahr von Bundeskanzler Scholz und Vizekanzler Habeck und Clan eingeleitet worden sein dürfte. Spannend ist, dass der politische Sprecher von Fissmann Dr. Kai Lobo heißt. Der ist der Bruder von Sascha Lobo, der wiederum beim Spiegel die ganzen Impfgegner übel beschimpft hat und sehr links, sehr grün einzuordnen ist. Und wie gesagt, dessen Bruder ist politischer Sprecher von Fissmann. Und der hatte letztes Jahr also schon berichtet von den Scholz-Besuchen und Tagungen, plural, mit Herrn Habeck als Eröffnungsredner. Gleichzeitig sind Studien zu den Wärmepumpen verfasst worden. Die hat wiederum der Agora-Chef Patrick Greichen, ebenfalls natürlich engster Vertrauter von Habeck, in Auftrag gegeben. Und wie wir sehen, sind diese Studien dann auch ganz jubelnd und auch mitorganisiert, diese ganzen Veranstaltungen, durch die FAZ. Andreas, wenn man das alles sich zusammen anschaut, dann, du hast gerade von Oligarchen gesprochen, aber das sind ja hier Strukturen, wie, glaube ich, sie in Deutschland noch nicht beobachtet worden sind.
Nein, das letzte Mal hatten wir das in der Sowjetunion und das ist jetzt ja immer wieder dieser Begriff, der durch die Gazetten geht, intern natürlich nur die EU-DSSR, EU-DSSR, nicht die UdSSR. Und wir sehen hier wirklich auch wiederkehrende Strukturen, denn eins ist wichtig, als die UdSSR damals Sowjetunion gefallen ist, da waren natürlich die Oligarchen diejenigen, die sich zu Zeiten des Massiv- und Hardcore-Sozialismus bereits ihre entsprechenden Wege gebahnt haben. Und man spürt hier mehr oder weniger eine Neuauflage auf der westlichen Ebene, wo ich manchmal denke, sag mal, das gibt's doch alles gar nicht. Das ist ja eine Blaupause. Denn wir wissen natürlich, dass dieses System dieser Energieversorgung und dieser gesamten Energiepolitik so scheitern muss, einfach weil sie durch Inkompetenz deutlich eben halt auch zu erkennen ist. Aber was passiert, wenn das System zusammenbricht? Dann sind die alten Seilschaften dann bereits schon da, die wir jetzt gerade in den Anfängen sehen, die sich dann wieder als Oligarchen dann etablieren können, so wie es dann nach der Sowjetunion in Russland war unter Jelzin, der die meiste Zeit besoffen war und dann mehr oder weniger auch die Fäden, ich sage mal, nicht in der Hand hielt. Aber USA war ja bekannt dafür, dass sie das gesteuert haben. Und das sind all diese Dinge, Verschwörungstheorie, die wir hier wiedererkennen.
Also ja, Jelzin muss wohl öfter einen gehoben haben. Das hat dann für großen Unterhaltungswert gesorgt. Aber man fragt sich natürlich, wenn man da so verdreht und verbandelt und verknotet ist in solche Strukturen, hält man das vielleicht auch nur noch im Suff aus?
Naja, das muss man einfach so sehen, dass auch Jelzin einfach ein Apparatschik war aus meiner Sicht. Er hatte eine ganze Menge Laster, das war ziemlich offenbar. Und nun muss man auch eines dazu sagen, was er verursacht hat, gerade nach dem Zusammenbruch und dem Wiederaufbau, wo es nötig gewesen wäre, und dann im Prinzip einen abgestürzten Totalausfall als Präsidenten zu haben. Das war ja die Schwierigkeit, die Putin bei der Übernahme hatte, diesen wirklichen Haufen, der dort zurückgeblieben ist, wieder in gerade Strukturen zu bringen. Und wenn wir uns heute mal Russland ansehen, dann sehen wir natürlich ein Ergebnis auch dieses Krisenmanagements nach Jelzin. Das ist zwar alles nicht besonders gern gehört im Westen, aber wir müssen, um die Zusammenhänge zu erkennen, auch wirklich uns mit den Themen auseinandersetzen. Ich sehe Roger Köppel, das finde ich sehr interessant, der sich auf den Roten Platz wagt und ich finde das ganz großartig. Und zwar nicht, dass er Propaganda macht, sondern er sagt ganz einfach, glaubt nicht, was einfach so in diesen Medien dargestellt wird. Macht euch einen eigenen Eindruck. Und das ist das, was ich auch immer sage.
Und wie recht du hast. Und wir versuchen es ja auch alle brav. Wir kommen noch mal zurück zu Dr. Kai Lobo, Bruder von Spiegel Sascha Lobo. Der leitet also seit April von Berlin aus das Politikteam des Familienunternehmens Fissmann Climate Solutions in Deutschland. Andreas, ich wusste gar nicht, dass so ein Familienunternehmen ein Politikteam haben muss und einen Sprecher, der das leitet.
Also das wusste ich auch nicht und ich nehme das wirklich nur mit Kopfschütteln zur Kenntnis. Denn wenn wir hier ein Politikteam haben, welches ja unmittelbar dann eingreift in die Unternehmensführung eines privaten Unternehmens, eines Familienunternehmens, dann weiß ich nicht, Man sollte vielleicht einfach mal im Hintergrund über Wirtschaftsprüfer die Finanz- und Geldflüsse überprüfen. Denn verfolge die Spur des Geldes, dann kommt man meistens auch hinter die Drahtzieher, was dort wirklich hintersteht. Das sind ja alles Überschriften, die hier nur sind.
Ja, und das dürfte natürlich auch, das war nur ein kleiner Thread bei Twitter, den wir zugeschickt bekommen haben. Und dahinter verbirgt sich dann wohl tatsächlich eine Lawine, die es in sich hat. Also der Herr Dr. Lobo, der ist für den Anbieter von integrierten Klima- und Energielösungen Fissmann auch in seiner Funktion der Sherpa von CEO Max Fissmann im Nationalen Wasserstoffrat. Und er berichtet an, wie es hier zu lesen ist, an Alex Chambers, Vice President Global Public Affairs and Sustainability, mir bricht die Zunge ab, und Generalbevollmächtigte mit Sitz in Brüssel. Lobo kommt vom Energieunternehmen Steag. Da war er vorher tätig, und zwar als stellvertretender Leiter im Berliner Büro. Also die Herrschaften scheinen sich durchaus länger zu kennen. Was macht jetzt wiederum die Steag? Ich habe da einfach mal geschaut bei Wikipedia. Die Steag betreibt 8 Steinkohle- und ein Raffineriekraftwerk in Deutschland und hat 3 Standorte im Ausland. Weiterhin stellt die Steag Strom in Industriekraftwerken und Anlagen zur dezentralen Energieversorgung her. Die installierte elektrische Gesamtleistung national und international beträgt rund 10.000 Megawatt. Und die zweite Säule des Unternehmens sind Energiedienstleistungen, Fernwärme, erneuerbare Energien wie Wind, Biomasse, Geothermie und Biogas und Handel mit Kohle sowie CO2-Zertifikaten. Ganz klein sind die auch nicht. 5.754 Mitarbeiter hat die Steag-Gruppe und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 2,77 Milliarden Euro.
Ja, also man sieht hier, dass diese Klimanarrative ja eigentlich falsche Begriffe sind. Das ist ja eine Klimawandelindustrie. Da geht es um unendliche Mengen. Da geht es eben darum, dass der Bedarf gedeckt ist der Menschen an Produktgütern und die alten Produktionsstandorte eben halt gar nicht mehr überleben können, weil die meisten Menschen kein Geld mehr haben, während einige wenige das gesamte Geld auf sich vereinen und nicht mehr wissen, wohin damit. Und jetzt muss man den Sack irgendwie zumachen. Und dann braucht man eben halt neue Geschäftsfelder. Und wenn man Kubikmeter Luft eben halt verkauft, einfach nur eine geniale Idee und nennt sie dann CO2-Zertifikat. Und über diese Schiene ist eine Milliardenbranche, egal wie unsinnig sie ist, entstanden. Und die geht jetzt ihren Weg. Und das zeigt sich alles in diesen Daten, die wir hier abarbeiten.
Ja, und wir können einfach auch mal, das könnt ihr alles schön selber machen, dass ihr auch mal Sascha Lobo dann sucht in Verbindung mit dem Thema Klima, Klimawandel. Impfen hatten wir ja auch hier schon abgebildet. Jetzt macht er sich auch stark für die KI als große Chance mit der Automatisierung aller Einheiten, die mit uns zu tun haben. Und ja, natürlich auch die letzte Generation. Dazu hat er auch Stellung bezogen, wo sich dann doch der große Clan-Kreis wiederum erweitert, der um Herrn Habeck herum gebaut ist und wurde. Und damit sind wir auch schon bei der nächsten Meldung. Das hatte die Bild-Zeitung gestern oder vorgestern gebracht. Nämlich, wir haben ja, ein paar Tage ist das her, über diese ganzen Verquickungen gesprochen rund um Herrn Habeck. Und da ist noch ein Bruder dann aufgetaucht. Und der hat am Rand der Hannover Messe seinem Bruder, dem Wirtschaftsminister Robert Habeck, einen Preis, eine Trophäe überreicht. Den ersten Energieküste Award. Der Bruder heißt Hinrich Habeck und wer ist Hinrich Habeck? Der jüngere Bruder des Ministers, so schreibt es die Bild-Zeitung, studierte, wie auch Robert Habeck, Philosophie und auch Biologie. Seine Doktorarbeit schrieb er über Entwicklungsbiologie Und zuletzt arbeitete Hinrich Habeck für Life Science Nord. Das ist ein Branchennetzwerk zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein, das Universitäten, Forschungseinrichtungen und Firmen in den Bereichen Pharma, Biotechnik, Medizintechnik umfasst. Und inzwischen ist er gewechselt zur Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein.
Ja, also man weiß gar nicht, wie man das noch kommentieren soll. Das Interessante ist, diese chaotisch wirkenden Strukturen, die ja hinter den Kulissen sehr wohl geordnet zu sein scheinen. Die haben auf jeden Fall die Menschen, die Zuhörer, die Konsumenten, also auch die, die uns anhören, mehr oder weniger immer wieder in ein solches Durcheinander verfrachtet, dass man sagt, da blickt man ja gar nicht mehr durch. Was wir hier sehen, ist eine Struktur von Menschen, die regelrecht verklebt sind. Das ist für mich so eine klebrige Masse, die da mehr oder weniger hinter den Kulissen zusammenhängt und versucht dann, eine komplette Republik zu entern, zu übernehmen. Mir kommt das so vor. Das ist eine Annexion der Bundesrepublik durch einen Oligarchenclan der linken Kaste. Und wir können uns vorstellen, welche NGOs, der Milliardärsclub dieser Welt, da die Fäden ziehen im Hintergrund. Denn Robert Habeck traue ich nicht zu, dass er solch eine Infrastruktur entwickeln kann oder auch nur steuern kann. Aber er kann sie repräsentieren.
Ja, er hatte ja in dem einen Video, das wir vor über einem Jahr eingestellt haben, das war zu seinem Amtsantritt, da hatte er ja gesagt, dass er dass sogar die Hafermilch alle sei, er alleine sei, seit 10 Tagen nicht gewaschen hätte, seine Frau ihn verlassen habe, also wohl nicht endgültig, aber sie wolle ihn nicht untergehen. Und da machte er ja einen Eindruck, Andreas, entweder er hatte einen im Tee, das weiß ich nicht genau, aber er war sehr merkwürdig in seinem Verhalten und hat dann so auf depressiv gemacht. Und man hatte den Eindruck, ach, der weiß überhaupt nicht, was auf ihn zukommt. Aber wenn das jetzt hier alles offenbar wird, dann wusste der genau, was auf ihn zukommt.
Naja, dass Habeck einen im Tee hatte, das kann man ihm jetzt irgendwo fast noch gutheißen. Wir sehen ja, das ist nicht unüblich. Das haben wir gerade anhand von Jelzin als Beispiel auch mal genannt. Und wenn das eben halt die politische Klasse ist, die dahinter steht. Aber du sprachst es gerade an, dieses Interview, dieses außerordentlich interessante Interview, zeigt Robert Habeck aus meiner Sicht in seiner realen Form, in seiner Grundstruktur. Und das war für mich alles andere als förderlich, sondern eine erschreckende Wahrnehmung. Ein Mensch, der offenbar sein eigenes Leben nicht im Griff hat, der offenbar auch nicht über die großen, ich sage mal, kognitiven Fähigkeiten verfügte. So kam es mir zumindest vor. Nun kann der Alkohol da eine Rolle gespielt haben. Aber wenn ich mir dann später auch seine Fernsehauftritte unvorbereitet angesehen habe bei Maischberger, wie er die Insolvenz erklärte, all diese Dinge sprechen nicht dafür, dass er in der Lage ist, große Strukturen zu steuern oder zu leiten. Also hier drängt sich für mich die Marionettenhaftigkeit wirklich absolut auf. Und ich wüsste nicht, wie man das noch widerlegen sollte.
Ja, vielen Dank. Ja, ich hatte hier gerade was geschrieben, denn ich hatte ja an einen Kollegen von uns dieses Video weitergeschickt, das wir nochmal nachher einstellen werden. Nämlich der grüne Hoffnungskandidat Robert Habeck ganz privat bei der ARD. Und da soll man sich das nochmal anschauen, wie er damals gewirkt hat. Also ich muss ganz ehrlich sein, das, was ich hier sehe, was ich lese, das finde ich schon sehr gewaltig. Und vielleicht noch mal, was die Bild-Zeitung geschrieben hat. Also, Habeck steht aktuell in der Kritik, weil es zwischen seinem Ministerium und Denkfabriken, die den Grünen nahestehen, familiäre Verflechtungen gibt. Im Mittelpunkt Habecks Staatssekretär Peter Greichen und dessen Geschwister. Und dieser Herr Greichen ist es eben, der da auch in dieser Agora die Hosen anhat. Und die Bild-Zeitung hat, weil die CSU, der Generalsekretär Martin Huber, Alarm geschlagen hatte wegen dieses Klüngels, da haben die dann nochmal aufgezählt. Also ich mache das jetzt nochmal, damit wir alle die Dinge im Kopf haben, wenn überraschende Entscheidungen sind. Und nochmal, man kann auch selber sich auf die Suche mit Stichworten im Internet begeben Und da findet man doch einiges heraus. Also Patrick Garchen, Habecks Staatssekretär, bevor er 2021 in Habecks Ministerium wechselte, war er Leiter der von ihm gegründeten Denkfabrik und Lobbyorganisation Agora Energiewende. Auf eine Erhebung ausgerechnet dieser Denkfabrik bezog sich Habeck bei seinem Heizhammer. Weiter, da gibt es eine Schwester von Patrick Garchen, die heißt Verena. Sie ist nicht nur Lobbyistin beim Öko-Institut, dem Institut, das auf der Agora-Webseite als Partner aufgeführt wird und unter anderem für ein Gutachten zur Gebäudestrategie Klimaneutralität 2045, das vom Ministerium in Auftrag gegeben wurde, verantwortlich zeichnet. Sie wurde außerdem von der Regierung in den Nationalen Wasserstoffrat berufen, der an einem Staatssekretärausschuss berichtet, in dem wiederum ihr Bruder Patrick sitzt. Und nicht nur der. Verena Greichens Ehemann, der sitzt auch in dem Ausschuss. Das ist Michael Kähner von den Grünen und der ist Habecks parlamentarischer Staatssekretär. Und es gibt noch ein weiteres Greichen-Familienmitglied, den Bruder Jakob Greichen. Auch er ist Lobbyist beim Öko-Institut. Und das sind ja nun wirklich Klüngeleien, Andreas, die wir so vielleicht aber auch noch nicht recherchiert haben. Vielleicht gibt es da ja viel mehr Zusammenhänge und gab es die auch schon immer. Auf jeden Fall hat die Bild-Frage oder die Bild eine Anfrage an das Wirtschaftsministerium gestellt, nämlich dass im ersten Ampeljahr alleine 5 Förderprojekte an dieses Öko-Institut der Familie Greichen vergeben wurden, mit einem Volumen in Höhe von 3,5 Millionen Euro Fördergeldern. Und Staatssekretär Greichen, für den sollen in der laufenden Legislaturperiode besondere Compliance-Regeln gelten. So werde er laut Wirtschaftsministerium bei Vergabeverfahren, auf die sich BUND e.V. oder das Öko-Institut e.V. oder die Agora Energiewende bewerben, nicht beteiligt. Dasselbe gelte für die Vorbereitung und Einleitung der Verfahren, auf die sich die Organisationen bewerben könnten.
Naja, man erkennt hier, dass charakterlich geeignete Personen, die es immer wieder schaffen, ganz oben im Mainstream mitzuschwimmen, es nicht sehr schwer haben, wenn man sich auf die richtige Seite stellt. Ich stelle mir vor, wir mit unserer Art und Weise würden uns für solche Systeme zur Verfügung stellen. Dann hätten wir wahrscheinlich auch ganz schnell höchste Position. Ich wäre wahrscheinlich Vorstand irgendeines Konzerns zur Abwicklung der Wirtschaft und du wärst wahrscheinlich die Pressesprecherin irgendeines Großkonzernes ebenfalls im Bereich der Klimaökologie oder sonst irgendetwas. Aber unsere charakterliche Eignung ist eben halt nicht vorhanden für solche Jobs. Das ist der Unterschied. Aber wir sehen, wie kann es eigentlich sein, wenn solche neuen Thinktanks geschaffen werden von einem Herrn Greichen? Und da müssen ja finanzielle Mittel eine Rolle spielen. Man kann so ein Institut nicht aus dem Boden stampfen, auch kein Think Tank. Und wenn ich sehe, wie man sich als kleines Unternehmen, so wie wir hier mehr oder weniger, so durchschlängelt und versucht dann, diese Sachen so zu regeln. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass dann quasi Apparatschicks auftreten, machen dann eine solche Struktur und sind offenbar mit Geldern gesegnet. Und da sehen wir natürlich oder können nur noch vermuten, dass da viele Hintergrundorganisationen natürlich sofort reingrätschen. Und wenn es dahin geht, dass die Klimakleber Stundenlöhne bekommen, und zwar erhebliche Stundenlöhne, die offenbar ein Arbeiter nicht verdienen kann, wenn sie sich irgendwo auf der Straße festkleben. Das ist das, was dahinter steht. Eine Welt des absoluten Wahnsinns.
Bei Tichys Einblick ist auch heute ein sehr spannender Artikel erschienen, geschrieben von Klaus-Rüdiger May mit der Überschrift »Grüne triumphieren über Deutschland. Robert Habeck sorgt für staunenswertes Wirtschaftswunder in Polen«. Und da heißt es, mit der Zerstörung der Raffinerie Schwedt, die Berlin und Brandenburg in die Treibstoffabhängigkeit von Polen zwingt, wie mit dem Wärmepumpengesetz sorgt Habeck für ein neues Wirtschaftswunder, allerdings in Polen. Es lässt sich nicht erkennen, dass der Minister im Interesse Deutschlands handelt. Ja, und es wird dann hier über Zahlen gesprochen, nämlich Fast 19 Millionen Euro weist die Agora-Energiewende, Patrick Reichen, im Jahr 2022 an Spenden aus. Du hast ja gesagt, man soll sich mal die Geldflüsse anschauen. Genau. Das haben die hier schon gemacht. Nach 2021 mit fast 15 Millionen und nur knapp 8 Millionen im Jahr 2020. Der größte Geldgeber ist laut Wikipedia die US-amerikanische Climate Imperative Foundation. So gesehen kann man, wenn man will, schreibt der Autor, bei den Zuwendungen eine überragende Großzügigkeit amerikanischer Spender erkennen. Da die Spendenfreudigkeit im Jahr 2023 angesichts der Erfolge bei der Deindustrialisierung Deutschlands zunehmen dürfte, sollte es nicht verwundern, wenn die regierenden Grüne Wege finden werden, dass die Spenden bei ihren Thinktanks nicht mehr ausgewiesen werden müssen. Erste Vorstöße in diese Richtung sind bereits zu verzeichnen.
Ja, und da haben wir es ja wirklich, ich habe das noch nicht gesehen, aber da sieht man den Geldfluss tatsächlich. Und vor allem erkennen wir eines, dass wenn man gewisse Gewissensbisse einfach schlicht und ergreifend ablegt und versucht, diese großen Pötte der NGOs anzuzapfen, dann ist man eventuell sogar bereit, sein eigenes Vaterland, oder Vaterland gibt es ja gar nicht mehr, hat ja Robert Habeck gesagt, es gibt ja auch kein Volk. Das ist ja ein Begriff, den man ja nicht nutzen darf. Also dann wird eben halt die eigene Menschengruppe in dem Land mehr oder weniger auch mal, ja, außen vor gelassen. Es interessiert einfach nicht. Wir sehen hier, aus meiner Sicht ist die Triebfeder dieser ganzen Aktion die reine Gier einzelner handelnder Personen. Etwas anderes kann ich überhaupt nicht mehr erkennen.
Ja, und in diesem Beitrag bei Tichys Einblick wird auch eine zweite Zahl genannt. Und die lautet 12 Milliarden Euro. Diese Summe, 80% in bar übrigens, habe ich mich gewundert. Ich dachte, das gibt es nicht mehr in den Höhen. 20% in Aktien zahlt das amerikanische Unternehmen Carrier Global, einer der größten, zudem börsenorientierten Hersteller von Kälteanlagen weltweit. Das zahlt er für die Übernahme der sogenannten Climate Solution Sparte von Viessmann. Haben wir gerade drüber gesprochen. Zu gut Deutsch der Wärmepumpenproduktion. Bisschen Voltaik heißt es, ist auch dabei. Dass die Übernahme veröffentlicht wird, unmittelbar nachdem Habecks Wärmepumpenzwang UKAS, der im Widerspruch zum Grundgesetz steht, denn es geht den Staat nichts an, welche Heizung seine Bürger anbauen, heißt es hier, durch das Kabinett auch von der illiberalen FDP gebilligt wurde, wirft ein Licht auf die Geschäfte der Grünen zum Schaden von Deutschland.
Genau so sehe ich das auch. Es ist ein Schaden gegen Deutschland, der da letztendlich verursacht wird. Und das unter der Ägide des Bundeswirtschaftsministers, der genau das Gegenteil machen soll. Also es fehlen einem einfach nur noch die Worte. Und diese Milliarden, die da gehen, ich weiß nicht, wie diese Viessmann-Gespräche gelaufen sind. Da kann man nur mutmaßen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da auch mit einem gewissen Druck gearbeitet wird. Also das möchte ich mal ganz einfach in den Raum stellen, dass es nicht auszuschließen ist. Es muss nicht unbedingt sein, dass Viessmann selbst als Unternehmer, denn es ist ein Familienunternehmen, sagt, ich mache einfach nur Kasse, weil es macht sowieso keinen Sinn mehr. Deutschland kann man aufgeben, ich will nicht mehr, ich greife jetzt meine Milliarden ab und gehe dann einfach weg und gehöre dann eben halt zur großen Klasse dort und schließe mich also quasi dieser Gruppe der aus meiner Sicht Zerstörer an. Aber es können natürlich auch andere Hintergründe sein, die sich mir nicht erschließen. Man muss so vorsichtig sein mit dem, was man sagt.
Ja, es sind Tretminen einerseits, aber auf der anderen Seite, Andreas, auch Bild und Welt und so, die springen ja schon alle auf dieses auf und thematisieren auch diese sehr merkwürdigen Zusammenhänge.
Ja, aber auch erst dann, wenn man weiß, dass diese Dinge nicht mehr rückholbar sind. Das heißt, dieser Point of No Return ist überschritten oder Kipppunkt ist ja dieser neue Begriff, den man gerne falsch anwendet im Bereich der Klimapolitik. Aber hier an der Stelle ist es natürlich wirklich ein Thema. Und man wartet auch von medialer Seite, bis das Ding auch wirklich im Sack ist und nicht mehr umänderbar ist. Und dann kann man sich auch nochmal hinstellen und sagen, oh, wie können die denn so etwas machen? Und bis das aufgearbeitet vorbereitet ist, ist der Drops gelutscht.
Wir sind da wieder bei unserem alten Thema. Die Frage ist, sehen die das vorher nicht, die Journalisten? Wollen sie es nicht sehen oder dürfen sie es nicht sehen? Das sind ja auch schwere Damoklesschwerter, die da über den Köpfen jeweils schweben. Und ich denke mal, darüber haben wir hinreichend gesprochen, aber Leute auch wie zum Beispiel jetzt Ralf Schuler, der ja bei dem Reichelt-Ableger Stimmt in der Redaktion arbeitet oder diese leitet, der ja auch davon gesprochen hat, dass man ihm vorschreiben wollte, was er zu denken und zu schreiben habe. Und so ergeht es natürlich jetzt immer mehr Menschen. Wir haben ja auch das Riesenbeispiel Tucker Carlson, der von Fox News gefeuert wurde und wo die Spekulationen so ins Kraut schießen. Ist er eine Gefahr geworden für die Demokraten, die angeblichen, also in Wirklichkeit für die Globalisten? Wir haben heute ein Video eingestellt, da spricht er Klartext über das, was man noch sagen und was man nicht sagen darf bei einer Veranstaltung. Und da holt er eigentlich alles raus. Und das muss wohl einer seiner absolut letzten Auftritte gewesen sein vor dem Rausschmiss. Es heißt auch, dass Herr Murdoch selber, dem ja auch Fox News gehört, eingegriffen habe und ihn da jetzt weggekauft hat, damit er nicht weiter Schaden anrichten könne. Alles Spekulationen natürlich, weil ansonsten Donald Trump eine zu starke Stimme bekommen könnte, da ja Tucker sehr beliebt ist in Amerika und seine Sendung zwischen 4 und 4,5 Millionen Zuschauer pro Abend hatte.
Also ich beobachte ja immer sehr genau, wenn irgendwelche Funktionäre in obersten Positionen ihre Reden halten oder irgendwelche Statements geben. Das sehe ich zum Beispiel bei den Reportern, das sehe ich bei den großen Chefredakteuren, das sehe ich bei den Intendanten der Öffentlich-Rechtlichen. Und ich stelle fest, dass dieses morphogenetische Feld der Indoktrinierung diese Leute voll im Griff haben. Freidenker oder gar intelligentes freies Denken ist nicht nur nicht erwünscht, sondern eigentlich auch gar nicht mehr möglich. Das ist meine Situation, die ich mittlerweile erkenne. Und wer das tut, wir sehen das an der AfD. Wenn ich mir vergleiche, das mache ich des Öfteren, und höre mir von verschiedenen Politikern die Reden an. Und ich kann das nur empfehlen, es auch wirklich zu tun. Ich höre mir wirklich mit schweren Ohren ein Statement von einer grünen Politikerin an oder von einem FDP-Abgeordneten oder SPD oder auch von den Linken und dann von der AfD. Und dann vergleiche ich beispielsweise mal die Sachlichkeit der Aussagen. Und wenn ich dann sage, es tut mir leid, aus meiner Sicht sind die Leute von der AfD die einzigen, die überhaupt noch vernünftige, strukturierte Aussagen zustande bringen, die in irgendeiner Form eine Logik aufbringen, dann wird man schon fast ganz böse angesehen, weil das sind ja die Bösen. Das heißt, die Moral hat längst den Sachverstand abgelöst und das sehen wir eben halt auch. Ich glaube, wenn ich diese Reporter sehe oder diese Journalisten teilweise sehen, wie sie sich selbst widersprechen, es ist eine Bündelung aus meiner Sicht von mangelnder Kreativität, mangelnder kognitiven Fähigkeit und Abgerichtetheit. Und was dabei rauskommt, das sehen wir jeden Tag.
Ja, wir befinden uns halt in sehr interessanten Zeiten. Das nutzt nichts, das muss man immer wieder sagen. Und wenn das alte Falsche zusammenbrechen soll, dann muss es ja vorher so sichtbar werden. Und genau da gehen wir jetzt gerade durch. Wir sehen, wie unsere Vorstellungen von Moral und von Ethik und von Wahrheit in die da oben jeden Tag ein Stück zusammengeschreddert wird.
Genau. Und ich bin ja nun, oder wir kommen ja aus einer ganz anderen Generation noch. Und für mich ist es manchmal so erschreckend, weil ich diese Prozesse wirklich wenig wahrgenommen habe. Deshalb möchte ich auch auf gar keinen Fall es so wirken lassen, dass die jungen Leute jetzt die Bösen sind oder so etwas. Denn wir gehören genau zu einer nur anderen Generation, die auch schon indoktriniert wurden. Es war eben halt noch nicht so sichtbar. Aber dazu kommt von für uns natürlich noch der Vorteil, des reiferen Alters auf die Dinge ganz anders sehen zu können durch die Erfahrungen. Das haben junge Leute nicht. Ich war damals auch mit Mitte 20, Mitte 30 so mit meiner Karriere beschäftigt, dass ich in meiner eigenen Stumpfheit überhaupt nicht erkannt hatte, was damals wirklich Usus war. Und damals bin ich als erfolgreicher Mensch dann zwar anerkannt gewesen, meine Eitelkeit war stimuliert. Heute, wo ich das erste Mal richtig etwas absolut Vernünftiges und Überzeugtes machen darf, mit dir zusammen, liebe Eva, da ist die Situation so, dass wir mehr oder weniger verdammt werden. Und ich verstehe es. Wir sehen immer deutlicher, wie dieses System sich hier offenbart.
Ja, und trotzdem ist es auch eine interessante Zeit, gerade diese Offenbarungen zu erleben. Und wer es nicht aushält, der schaut einfach in die Johannes-Offenbarung, in der Bibel Neues Testament. Da kann man vieles, was derzeit sich abspielt, wiedererkennen und analysieren. Und es heißt immer bei allen, ob das Johannes war oder Paulus oder Matthäus oder im Alten Testament die Propheten, es heißt immer, haltet durch. Verzweifelt nicht, bleibt im Gottvertrauen, bleibt stabil, rüstet euch und erschrecket. Rüstet euch und erschrecket. Also genau das ist das, was wir hier durchhalten müssen, wissend und trotzdem in der Ruhe bleibend, diesen enormen Knall, der schon losgegangen ist, mit zu begleiten.
Naja, aber wir sind ja hier eben halt in diesen konkreten Beispielen, wo wir das ja immer wieder deutlich uns auch selbst vor Augen führen. Also ich glaube, viele unserer Zuhörer können sich das überhaupt nicht vorstellen, wie oft wir hier wirklich erschüttert sind über diese Informationen, dass wir manchmal da stehen, haben, das muss man sagen, Tränen in den Augen, weil wir es kaum fassen können, was abläuft. Und wenn ich mir ansehe, diese objektive Berichterstattung, die wir versuchen zu machen, wenn wir zum Beispiel über Fissmann sprechen. Fissmann ist ja ein Markenprodukt. Viele Handwerker in Deutschland empfehlen Fissmann. Sie empfehlen Buderus, sie empfehlen Weiland, weil es sind Namen, die sie kennen, mit denen haben sie Erfahrung. Die sind von den Unternehmen über viele Jahrzehnte ausgebildet worden. Jetzt kommt ein amerikanischer Konzern, kauft den Namen. Wir wissen überhaupt nicht, ob der Laden vielleicht sogar abgewickelt wird. Wir wissen es nicht einmal, um ihre eigenen Produkte unter diesem Logo reinzubringen. Die Situation ist ja die, dass die Begrifflichkeit wie Fissmann, das sind natürlich dann Namen, die man kauft und man kann damit auch wertvolle Konkurrenten, mittelständische Betriebe. Fissmann gehört ja interessanterweise zu den großen, aber eigentlich noch zu den mittelständischen Betrieben, familiengeführt. Und auch hier ist wieder ein Geschichtsunternehmen oder geschichtsträchtiges Unternehmen, was sich gerade verabschiedet in Richtung der groben Einheitsmasse der Konzerne.
Jo, jetzt machen wir mal weiter. Wir bleiben bei Herrn Habeck und seinem Heizhammer und seinen Energieexperten. Auch wieder die Bild-Zeitung titelt, Habecks Heizhammer ist ein Klimareinfall. Und die haben sich das auch genauer angeschaut. Also da kann man wirklich sagen, vielen Dank auch für die guten Recherchen und die Veröffentlichung. Wir wissen also, die Heizwende in Deutschland wird die Bürger Milliarden kosten. Alles natürlich dem Klima zuliebe. Die Wärmepumpe ist ja überhaupt das, was Robert Habeck als Bestes und seine Top-Berater auch anpreist. Aber jetzt gibt es eine neue Energiestudie und die ist erschütternd. Und mit dem aktuellen Strommix, den Deutschland derzeit aufweist, bringen diese Anlagen buchstäblich nichts und sind womöglich sogar klimaschädlicher als Gasheizungen. Also hier wird zitiert der Energieexperte Professor André Tess von der Universität Stuttgart. Und der hat für Bild zwei Szenarien zum CO2-Ausstoß von Wärmepumpen durchgerechnet. Und das Ergebnis lautet, nur wenn genug erneuerbarer Strom eingespeist wird ins Stromnetz, könnten Wärmepumpen dem Klima überhaupt helfen. Aber das große Problem, die Heizwende bedeutet einen riesigen finanziellen Aufwand und vieles andere. Und dieser aktuelle Strommix ist eben dazu geeignet, dass gar nichts richtig geht. Diese zwei Szenarien werden so erläutert. Ein optimistisches, da wird die Wärmepumpe gänzlich mit erneuerbarem Strom betrieben, wovon man ja komplett weit entfernt ist, Lichtjahre. CO2-Einsparungen von bis zu 300 Gramm pro Kilowattstunde Wärme wären dann möglich. Aber mit diesem aktuellen Strommix geht dieser Effekt weitgehend verloren. Das wird ja auch in diesem Artikel, den wir gestern eingestellt hatten, falls ihr den sucht, müsst ihr nur Heizhammer eingeben unter der Lupe. Das wird hier genau erklärt, das ersparen wir uns jetzt hier. Auf jeden Fall lautet das Fazit von Herrn Professor Tess wörtlich: Die minimale CO2-Reduktion verschlingt gigantische Mittel der Privathaushalte und rechtfertigt deshalb nicht die faktischen Verbote von Gasheizungen. Bemerkenswert, selbst bei dem angestrebten erneuerbaren Ziel der Bundesregierung von 80% Strommixanteil würde die Einsparung nur 200 Gramm pro Kilowattstunde ergeben. Es sei, so sagt Professor Tess, somit eine hochgradig ineffiziente Maßnahme der CO2-Vermeidung und damit abzulehnen. Andreas, ich kann das gar nicht mehr in einen moralischen Kontext bringen, denn es geht jetzt darum, Millionen Menschen zur Kasse zu bitten. Es sind nicht nur die Hauseigentümer, sondern natürlich auch die Mieter, auf die die Kosten umgelegt werden. Und wer da nicht jetzt eine Bremse reinhaut und sagt, okay, müssen wir alles noch mal genauer anschauen, dem würde ich mal absprechen, dass er es gut mit dem Volk meint.
Ja, das spreche ich sowieso ab. Also es ist eine Wohltat, einen Wissenschaftler zu hören und zu lesen, der die Zusammenhänge einfach mal darstellt, weil wir wissen, dass die Mainstream-Wissenschaft, das sehen wir schon daran, dass die Politik von der Wissenschaft spricht. Die Wissenschaft ist sich einig und solche unsinnigen Vokabeln, auch diese unsinnigen Vokabeln von erneuerbarer Energie, das ist eine unsinnige Vokabel. Es gibt keine erneuerbaren Energien. Es gibt nur bestimmte Energieformen, die man so nennt. Und wir haben mittlerweile eine Situation, dass die große Wissenschaft, um überhaupt noch Fördergeld zu bekommen, einfach mit in dieses Horn blasen muss, weil die Wissenschaft ist geentert worden. Die ist geentert worden vom Großkapital, die auch diese Klimanarrative aufgebaut haben und dann die Lösung entsprechend dann auch darstellen. Und dementsprechend sind die wissenschaftlichen Beweisführungen natürlich auch absurd und eben nicht wissenschaftlich. Wenn ich eben halt an einem Elektroauto, was ich neulich gesagt habe, die Schadstoffemissionen messe oder an einem Dieselfahrzeug eben halt hinten am Auspuff, dann stelle ich fest, der elektrische Wagen hat keinen Auspuff, dann ist der besser. Wenn der elektrische Wagen dargestellt wird mit einer hohen, mit einem hohen Wirkungsgrad von über 90% und dann das Benziner- oder Verbrennerfahrzeug mit 30% dagegen gestellt wird, dann sind das einfach nur zwei kleine Faktoren, die aber bei weitem überhaupt nicht sagen, weil das Ganze, was dahinter steht, wie ist der Strommix, wie ist beispielsweise, mit welchen Mitteln der fossilen Stoffe wird dieser Strom überhaupt produziert und diese regenerative Energie, von der man spricht, die ist nur noch nicht so weit, sondern die kann niemals so weit sein, weil die Physik da einfach einen Strich durch die Rechnung macht. Wenn wir Nebel haben, was ich immer sage, dann haben wir weder Sonne noch Wind. Dann stehen die Windkraftanlagen still und die Sonnenkollektoren produzieren keinen Strom. Dann brauchen wir die tatsächliche alternative Energie wie Kohle und Gas und so weiter.
Das ist doch keine Alternative.
Ja, das ist ja eine Alternative. Das wäre jetzt aus meiner Sicht mal, gut, das war vielleicht jetzt ein bisschen zu weit, aber ich meine das tatsächlich als alternative Energie zu der nämlich Mainstream-regenerativen Energie. Es hat sich ja jetzt genau ins Gegenteil verändert. Wir reden ja jetzt von der Hauptenergie, die wir haben wollen, von der mittlerweile alternativen Energie, was es gar nicht mehr ist. Eins ist wichtig, ob ich 300.000 Windkraftanlagen habe, die stillstehen oder nur eins. Es kommt in beiden Fällen kein Strom dabei raus. Und wenn wir das alles außen vor lassen und auf dieser wirklich erbärmlichen wissenschaftlichen Grundlage irgendwelche Zahlen zurechtwursteln, nur damit ein Ergebnis rauskommt, was der Politik gefällt, dann ist es für mich erschreckend, dass auch viele, ich glaube auch viele Wissenschaftler massiv darunter leiden.
Ich sehe gerade noch in dem Artikel bei Tichy von dem Klaus-Rüdiger May, der hat hier auch noch eine interessante Entdeckung gemacht, nämlich in der Grundsatzabteilung des Bundeswirtschaftsministeriums unter Robert Habeck, die wird seit kurzem geleitet von Elga Bartsch, Eine Frau, die vom US-amerikanischen Finanzdienstleister und Vermögensverwalter BlackRock kommt und die auch mit maßgeblich daran beteiligt gewesen ist, dass dieser Fisman-Deal zugunsten von Carrier Global abgehandelt wurde und werden wird. Und ja, hier spricht man dann von einer Wärmepumpenkauf-Diktatur.
So kann man sehen. Und wir wissen natürlich auch, dass BlackRock natürlich auch nur, genau wie Vanguard, einer der großen Kapitalsammelbecken sind, die mehr oder weniger als Vehikel vorne vorgeschoben werden, die aber gesteuert werden von ganz natürlichen Personen im Hintergrund, die ihre eigene Agenda fahren, die sich in den Milliardärsclub in Davos zum Beispiel treffen, um den Sack zuzumachen, den Reichtum zu etablieren und die Menschen mehr oder weniger außen vor zu lassen. Das ist das, was dahinter steht. So einfach ist das Ganze.
Ja, während du das hier ausführst, glaub mir, ich höre trotzdem zu mit dem rechten Ohr. Ne? Und mit dem linken Auge lese ich dann hier in dem einen Artikel noch ein bisschen weiter. Es ist einfach zu spannend, was der Kollege da alles rausgefunden hat. Es heißt hier, Bosch hat, kaum dass Habecks Wärmepumpendiktat das Kabinett verlassen hat, verkündet, dass die Firma 255 Millionen Euro für ein neues Werk investieren wird. Und zwar in Polen, in Dobromierz nahe Wrocław. Und bis 2027 sollen 500 Arbeitsplätze in Polen und nicht in Deutschland entstehen. Und laut Bosch wird das Projekt durch die polnische Regierung gefördert. Andreas, und wenn man sich jetzt wieder anschaut, was mit Schwedt passiert ist, dann wird auch schon wieder ein Schuh draus.
Naja, Polen setzt ja voll auf Kernenergie. Die setzen ja gerade alles auf Atomkraftwerke oder Kernkraftwerke um, nämlich das Gegenteil von dem, was der Bundeswirtschaftsminister macht, der eigentlich für die deutsche Wirtschaft zuständig ist. Und so steht dann im Prinzip Deutschland mehr oder weniger stromlos da. Und muss dann, weil nämlich diese Stromsituation nicht mehr zu regeln ist, aus dem Ausland übrigens den Strom kaufen, und zwar dann aus Polen und aus Frankreich vermutlich. Deshalb bauen die offenbar die Kernkraftwerke neu. Das sind die, die wir gerade abgebaut haben, um uns dann zu überhöhten Preisen in Deutschland den Strom dann zu verkaufen, um damit die Strompreise der Franzosen und der Polen durch die deutschen Bürger zu subventionieren. Das sind Quersubventionierungen. Hochspannend.
Übrigens wird hier auch erwähnt, dass die Bosch-Stiftung, also die da jetzt auch nach Polen gehen, Bosch, erstmalig letztes Jahr zu den Spendern der Agora-Energiewende gehörten. Es wird hier kommentiert mit den Worten, ach wie fein, ach wie prächtig.
Ja, und wer hätte das gedacht? Ein Sumpf par excellence, also Deep State in Europa vom Allerfeinsten.
Aber wir sind immer noch nicht fertig, denn dieser Artikel, ihr Lieben, also ich sag euch gleich nochmal, wie der heißt. Robert Habeck, Wirtschaftswunder Polen. Gebt das ein, dann habt ihr diesen wirklich sehr inhaltsreichen Aufsatz von Klaus-Rüdiger May bei Tichys Einblick vor euch. Nicht nur Bosch, sondern auch Weiland schafft im Ausland Arbeitsplätze für Wärmepumpen, die im Ausland für den deutschen Markt gebaut werden. So nimmt Weiland jetzt ein großes Werk, das im Jahr 300.000 Wärmepumpen produziert, im slowakischen Bezirk Senica im Mai in diesem Jahr in Betrieb. Und es wird kommentiert mit den Worten, Deutschland soll nicht mehr produzieren, sondern nur noch bezahlen, solange es eben bezahlen kann. So jedenfalls lautet die Konsequenz von Habecks Wirtschaftspolitik.
Naja, und diese Wirtschaftspolitik von Habeck zieht sich herunter bis in die Annalen auch der regionalen Politiker. Wir hatten uns gerade über das Unternehmen Kostal, heißt das, in Lüdenscheid unterhalten. Lüdenscheid wird ja heute noch ein ganz wichtiger Punkt sein. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so oft das Wort Lüdenscheid ausgesprochen, wie in den letzten zwei Wochen, wo wir mit unserem Rechercheteam wirklich ganz, ganz viel machen, gerade zu diesem Thema. Und da war dann der Bürgermeister, nachdem die Firma Kostal, der größte Arbeitgeber in Lüdenscheid, gesagt haben, wir werden unsere Produktionsstätten als Autozubehörliefererbetrieb, ist das, glaube ich, runterfahren. Wir werden ein neues Werk wohl in Ungarn bauen oder in Bulgarien, wo auch immer. Da sind verschiedene Länder nun auch im Raum. Und der Bürgermeister sich dann intellektuell, Entschuldigung, völlig überfordert, sich dorthin stellte und sprach dann von der sozialen Verantwortung des Unternehmers. Das ist so diese Grundlage nach dem Motto, wir haben als Stadt euch die Infrastruktur hier die ganze Zeit zur Verfügung gestellt, dass ihr überhaupt so wohlständig sein dürftet. Und jetzt geht ihr einfach weg und lasst die Leute zurück. Eine solche Fehleinschätzung eines Bürgermeisters, das hat mich wirklich zutiefst geschockt. Ich wusste nicht, dass diese Unfähigkeit und die falsche Einschätzung bis in die untersten Annalen runtergeht. Und dann kamen noch solche Bashing-Geschichten wie Ungarn ausgerechnet, da ist doch Orban und hat dann noch in Sachen EU-Vorgaben mehr oder weniger da auch noch nachgeschoben. Das ist wirklich unfassbar.
Man merkt deine Wut.
Ja.
Also es schmettert nur so heraus und das kommt gleich noch. Ja, genau, das kommt alles gleich noch, auch in einem Sonderpodcast. Also dass natürlich diese wirklich beklagenswerte Rolle Deutschlands auch im Ausland beobachtet wird, das zeigt folgendes Zitat, was hier auch in diesem Artikel zu finden ist, nämlich ein belgischer Historiker namens David Engels, der gespottet haben soll, der zurzeit in Polen eine Forschungsprofessur wahrnimmt, und der sagt, Polen dankt der linksgrünen Regierung in Berlin von ganzem Herzen dafür, dass sie alle Bundesbürger dazu verpflichtet, Wärmepumpen auch bei einwandfreier bisheriger Heizungsanlage einzubauen. Ein weiterer willkommener Schub für die polnische Wirtschaft.
Ja. Man, wirklich, ich kenne ganz viele Leute, die sagen, man kann sich nur noch schämen mittlerweile, wie dieses Land Deutschland lächerlich gemacht wird und zum Gespött aller anderen Länder, und das sogar direkt zu den unmittelbaren Nachbarn, die nebenbei übrigens auch noch gerade Reparationsforderungen stellen aus dem Zweiten Weltkrieg. Also, was soll man noch sagen?
Dieser wirklich bemerkenswerter Artikel, also eine richtig gute Recherche, endet mit folgender Bemerkung. Mit der Zerstörung der Raffinerie Schwedt, die Berlin und Brandenburg in die Treibstoffabhängigkeit von Polen zwingt, wie mit dem Wärmepumpengesetz, sorgt Habeck für ein neues Wirtschaftswunder, allerdings in Polen, nicht in Deutschland, und bestätigt seinen eigenen Satz, dass er mit Deutschland nichts anzufangen weiß. Dafür weiß er umso mehr darüber, wie man Glück und Wohlstand in rekordverdächtiger Zeit schreddert. Es lässt sich bei den Taten dieses Ministers nicht erkennen, dass er im Interesse Deutschlands handelt.
Was man hier jetzt wirklich mal sagen muss, auch an dieser Stelle, das ist mir ganz wichtig, weil das sind ja fast so Untergangsprophetien, die man hier ableiten kann. Dem ist nicht so. Wir sehen hier den Punkt, der auf uns zugeht. Wir merken im Prinzip, dass dieser Umbruch kommt. Wir wissen, alles muss neu werden. Nicht so, wie man sich das in Davos vorstellt. Die wollen den Sack nämlich zumachen und wollen darauf eine neue Weltordnung aufsetzen. Nein, es muss alles neu werden. Und wenn es neu werden muss, muss das Alte weg. Also, das Alte muss zusammenbrechen. Deutlicher kann man den Zusammenbruch einer alten Infrastruktur, die gesteuert wird, aus meiner Sicht durch ohnmächtige Oligarchen im Hintergrund, denn diese Offenherzigkeit, mit der das abläuft, jeder, der ein bisschen mitdenkt, kann es erkennen. Und wenn jetzt diese Schweigespirale irgendwann durchbrochen wird, ich bin da wirklich voller Zuversicht, dann wird sich das Ganze in ein komplettes Gegenteil umschlagen. Und diese ganzen Leute, das sehen wir ja auch an den politischen Führern, die wir haben, die momentan auch in Panik geraten mittlerweile. Man spürt es zwischen den Zeilen, weil sie merken, jetzt geht es uns langsam an den Kragen. Die Menschen werden wach. Ich möchte das jetzt an der Stelle noch mal sagen. Nicht Untergang, sondern Beschreibung eines Umbruchs der Menschheit. Und das ist gut so.
Ja, wir sind an einem Punkt angekommen, aber es geht wohl noch eine ganze Weile weiter in Richtung Abstieg. Und wie du es gerade richtig sagtest, das scheint jetzt den Handelnden und Entscheidern doch schon ein bisschen auf dem Magen zu liegen, was da so in der Bevölkerung dadurch entstehen könnte. Weil, also wer jetzt das gerade gehört hat und vielleicht vorher noch nicht wusste, wie wir auch, was diese Heizpumpen, die Wärmepumpenproduktion in Polen zum Beispiel angeht oder auch in Slowenien. Slowakei, das war's. Dann kriegt man ja schon eine gehörige Wut und sagt, sag mal, wer sind wir denn jetzt hier eigentlich? Und Darüber macht sich zumindest der sächsische Ministerpräsident Kretschmer Gedanken. Der hat jetzt vor Aufruhr in der Bevölkerung gewarnt und hat eben in diesem Zuge die jüngsten Pläne der Ampelkoalition, was die Klimapolitik angeht, sehr scharf kritisiert. In der Bild am Sonntag hatte er letzte Woche dann gesagt, dass diese Pläne zur Deindustrialisierung und zu Aufruhr in der Bevölkerung führen würden. Und hatte in diesem Zusammenhang gerade eben auch das Gebäudeenergiegesetz zur Heizungserneuerung stark kritisiert, weil es mit einer Brechstange gemacht worden sei. Und haben ja gerade gehört von einem Experten von der Stuttgarter Universität, dass dem ja auch gar nicht so ist, dass die das alles gar nicht bringen. Andreas, Aufruhr in der Bevölkerung. Glaubst du, dass diese Sorge auch bei den heute hier erwähnten, ich wollte gerade Puppet on a String sagen, aber zumindest bei diesen Leuten schon Sorge auslöst?
Ich bin ziemlich sicher. Also wenn man sich historisch auskennt, dann weiß man, es gab immer wieder Situationen, wo irgendwann das Volk einfach gesagt hat, es reicht. Und es gibt viele Geschichten, wo Politiker an irgendwelchen Straßenlaternen aufgehängt wurden. Und da entstehen Ängste. Es ist doch ganz logisch. Und ich mache mir ehrlich gesagt auch Sorgen darüber, dass diese Dinge eben halt jetzt immer mehr hochkochen. Und ich sehe bei Herrn Kretschmann natürlich eines, dass er ein Problem nämlich auch erkennt. Welche Sicherheiten haben die Politiker eigentlich? Sie sind nicht selbst bewaffnet, sondern sie haben Bodyguards. Sie haben nicht selbst irgendwelche Panzer, sondern das haben die Armeen. Wenn irgendwann die Armeeangehörigen, die Exekutive, die für die Sicherheit des Staates zuständig ist, irgendwann sagt, so, wir gehören auch mit zu den Menschen, wir haben auch Familien und wir sehen, wie unsere Freunde und Bekannten und Verwandten, die Menschen, die uns lieb und teuer sind, unter dieser Politik leiden. Und dieses morphogenetische Feld sich dann weiter fortsetzt und sich die eigenen Sicherheitskräfte gegen die bisherigen Führer dieser Sicherheitskräfte stellen, dann ist das System sofort am Ende. Und ich glaube, ganz ehrlich, dieses morphogenetische Feld der Angst wird immer mehr genährt. Und was jetzt passieren kann, um irgendwelche exzessiven, dramatischen Prozesse zu vermeiden, dass jetzt eine Art Reue auftauchen müsste. Ich bezweifle, dass das stattfindet, damit die Menschen sogar in der Lage wären, noch zu verzeihen. Aber ich glaube, der Zeitpunkt dieser Point of No Return könnte auch bereits überschritten sein. Wenn ich in so einer Situation wäre als führender Politiker, da würde ich mir jeden Tag Gedanken machen, wie schaffe ich jetzt den Absprung und irgendwann zu sagen, so, ich gehe jetzt an das Volk, ich gehe jetzt raus an das Mikrofon und wenn ich der Erste bin und sage, es tut uns leid, es ist eine Katastrophe, wir zerstören hier letztendlich alles und ich mache nicht mehr mit. Das wäre ein Zeichen und dann wären solche Leute wahrscheinlich auch rehabilitiert relativ schnell und damit könnte natürlich auch ein Impuls in Gang gesetzt werden.
Ich kann nur jeden ermuntern, das zu tun, wenn man erkennt, dass etwas vollkommen falsch läuft und man leider daran mitwirkt. Dann sollte man in einer nächtlichen Albtraumsituation sich endlich dazu entschließen, die Hacken zusammenzuschlagen und zu sagen, so jetzt reicht's. Also ich möchte ja auch nicht, und das ist für mich immer der wichtigste Punkt gewesen, auch bei meiner Geschichte damals 2007, ich möchte nicht eines Tages, wenn ich hinübergehe, das alles verantworten müssen mit dem Vorwurf, du hast es doch gewusst.
Das ist der entscheidende Satz. Wir lesen ja das Grundlagenwerk im Lichte der Wahrheit. Und auf diesem Fundament haben wir unser Weltbild aufgebaut. Und aus diesem Grunde werden wir weiter in absolut friedlicher Richtung. Das ist entscheidend. Wir sind friedlich. Wir rufen auch nicht auf zum Kampf, zum Widerstand in Form eines Angriffes, also zur Gewalt, sondern wir sagen, wer dieses Spiel nicht mehr mitspielt. Ich habe das immer beschrieben als ein Zirkuszelt. Und ich finde, ein Zirkus beschreibt die Situation in Deutschland zum Beispiel ideal. Da gibt es in der Mitte diesen großen Balken, der dort senkrecht steht, der das ganze Zirkuszelt hält. Wenn die Menschen schlicht und ergreifend rausgehen aus diesem Zirkus und nehmen diesen Balken von unten in die Hand, alle gemeinsam, und ziehen ihn Richtung Ausgang, also schräg, dann wird dieser Balken irgendwann umkippen Und was passiert mit dem Zelt? Es ist noch Luft drin. Es fängt dann ganz an, fluffig in sich zusammenzufallen. Das wäre der Idealfall einer Neuordnung. Je länger wir warten, je verkrusteter das Ganze wird, desto mehr und desto schneller wird dieses System zusammenbrechen und richtig kollabieren. Das lässt sich vermeiden, aber dazu gehört es natürlich, dass die Menschen auch wach werden.
Ja, und es ist ein bisschen Weges noch, den wir hier zu schreiten haben. Wir bleiben beim Thema Klima, weil unsere ganze Welt ja umgebaut wird wegen verfehlter Klimaziele, wegen viel zu viel CO2-Produktion, der Unsinn, der zuweilen als Argument dient, ist an manchen Stellen wirklich nicht mehr zu übertreffen. Und das Ganze kostet richtig Geld, und zwar alle Menschen auf der Erde. Und jetzt heißt es, Andreas, um die Klimaziele 2050 zu erreichen, rechnet der europäische Luftverkehr, also die Airlines, mit Mehrkosten von über 800 Milliarden Euro, um eben dieses angebliche Netto-Null-Emissionsziel zu erreichen und damit den Klimawandel zu begrenzen. Und die Financial Times berichtet darüber, und demnach hat sich der Sektor verpflichtet, durch einen Mix aus neuen Technologien, insbesondere natürlich alternative Kraftstoffe sowie Kohlenstoffkompensationen und effizienteren Flugzeugen, Triebwerken und Flugverkehrsmanagement, diese Netto-Null-Emission zu erreichen. Wie gesagt, das ganze 820 Milliarden Euro, heißt es in einem Bericht der Forschungsgruppe CSIO Amsterdam Economics und dem Königlichen Niederländischen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und diese größten Ausgaben würden eben mit 441 Milliarden Euro für sauberere Kraftstoffe anfallen, die nicht aus fossilen Brennstoffen, sondern aus Rohstoffen wie Tierfett, Speiseöl oder Haushaltsabfällen hergestellt werden. Diese in Anführung nachhaltigen Flugtreibstoffe könnten die Gesamtemissionen eines Fluges, heißt es hier, um etwa 70% reduzieren, sind aber teurer als Kerosin und werden nur in sehr begrenzten Mengen hergestellt. Also, Frage: Erstens, wer zahlt die Rechnung? Zweitens, in nur sehr begrenzten Mengen. Was heißt das für die Kapazitäten der Flüge?
Naja, das zeigt ganz deutlich, was man rauslesen kann. Diese ganzen Klimanarrative, wenn man die mal immer rausnimmt, nehmen wir mal die Einleitung aus den ganzen Berichten raus, Klima, CO2-neutral und so weiter. Es geht nur um eine Richtung. Es wird weitergeflogen, aber es können sich nur noch wenige leisten. Es geht darum, den allgemeinen Wohlstand abzuschaffen und einen elitären Reichtum zu manifestieren, so wie er heute schon da ist. Das heißt, unsere Industrialisierung hat ja dazu geführt, dass Menschen durch Arbeit, durch Kraft, durch Engagement und Fleiß etwas aus sich machen konnten und ein menschenwürdiges Leben führen konnten. Und diese Möglichkeiten werden regelrecht abgeschafft. Das ist das ganze Ziel. Das heißt, eine elitäre Gruppe macht den Sack zu, distanziert sich, eine Tür, hinter der sie sind, zu der keiner von uns in irgendeiner Form einen Zugang haben. Das ist eigentlich das, was dahinter steht.
Es gibt auch ein paar Erklärungen. Also in dem Bericht dieser Forschungsgruppen heißt es, dass Luftfahrtunternehmen einschließlich den Fluggesellschaften und auch Flughäfen nicht in der Lage wären, den Klimawandel alleine zu finanzieren. Das sei zum Teil der Fall, weil die Branche in der Vergangenheit Schwierigkeiten hatte, eben dauerhaft rentabel zu sein. Haben wir ja seit der Corona-Mikrobenkrise gesehen, Lockdown, Isolation. Und da die Gewinne aufgrund des starken Wettbewerbs und der jüngsten Krisen historisch niedrig sind, dürfte die Aufnahmekapazität des Sektors, insbesondere die der europäischen Fluggesellschaften und Drehkreuze, gering sein.
Ja, das ist so die Situation, wie man es jetzt beschreibt. Da werden also quasi mehr oder weniger sachliche Zusammenhänge beschrieben. Also wenn man ganz ehrlich ist, es macht ja sogar Sinn, den Flugverkehr einzuschränken. Es macht auch Sinn, im Prinzip diese dramatischen Umweltverschmutzungen einzudämmen. Es macht Sinn, Einwegverpackungen oder eben halt diese Fastfood-Dinge. Ich denke an meine Großmutter, die uns damals 2,50 Mark gegeben hat. Dann ging man an die Pommesbude und dann hat man sich die Pommes geholt mit Mayo, und auch noch mit einer Currywurst dazu. Und die wurde in einer Zeitung eingewickelt und dann ging man nach Hause und dann hat man das Ganze auf einem Porzellanteller mit Messer und Gabel gegessen. Und dann wurden irgendwann eine Situation, dass die großen Fastfood-Ketten Filialen in Franchise-Systemen quasi ganz Deutschland überfluteten und plötzlich waren alle Messer und Gabeln in Folie eingeschweißt und in Schaumstoffen und in Pappbechern und so weiter. Und damit hat man uns dann beglückt, um uns dann heute zu sagen, wir hätten die gesamte Erde verdreckt und vermüllt. Das ist alles das. Und jetzt sagen dieselben Leute, die damals daran partizipiert haben oder deren Nachkommen, ja, ja, guck mal, was ihr da alles für einen Dreck gemacht habt. Und wir müssen jetzt aufräumen. Dann kommt noch ein Klimanarrativ dazu, die völlige Verwirrung. Und dann sagen die Leute irgendwann, ich gebe auf, es muss ja was dran sein. So viele Leute können sich ja nicht irren in der Wissenschaft.
Ich komme jetzt mal von den Plastikmessern wieder zurück zu diesem Artikel hier, wo es um die, na, ist ja hochinteressant, du hast ja vollkommen recht, Andreas, also dafür schätzen wir dich ja auch alles. Also wie würdest du denn das jetzt hier einordnen? Erstens scheint es ja hier auch wieder vorrangig um EU-Vorschriften zu gehen. Das geht ja hier gar nicht weltweit. Ich meine, Afrika oder Asien werden Teufel tun, sich an solche Vorschriften zu halten. Aber die EU natürlich. Und jetzt heißt es hier, die Branche habe sich bei den europäischen Entscheidungsträgern um erhebliche neue Unterstützung bemüht. Dazu gehörte auch die Einstufung neuerer und effizienterer Flugzeuge, die mit konventionellem Düsentreibstoff betrieben werden, als grüne Investition im Rahmen der EU-Vorschriften für nachhaltige Finanzierungen, um privates Kapital anzuziehen. Und laut der Financial Times erklärten die Umweltexperten, dass dies ein riesiger Akt von Greenwashing sei, weil es hochgradig umweltschädliche Flugzeuge als nachhaltig einstufen würde. Hier heißt es, und das sagt die Lobbyorganisation Europäischer Fluggesellschaften, A4E, da heißt es, der Bericht verdeutlicht, dass Europa ein stabiles und vorhersehbares Investitionsumfeld und einen einheitlichen politischen Rahmen benötigt, um sicherzustellen, dass die europäische Luftfahrt Zugang zu dem notwendigen Kapital erhält.
Ja, und diesen Zugang zum Kapital wird natürlich dazu führen, dass sich die Flughäfen dann konzentrieren, vermutlich auf zwei große Flughäfen. Das eine wird sein wahrscheinlich Frankfurt und es werden wahrscheinlich alle anderen Flughäfen dann irgendwann sogar dicht gemacht oder zumindest viele von ihnen, weil sich da einfach die Investitionen gar nicht lohnen und es sowieso nur noch ganz wenige gibt, die fliegen. Da reicht ein Flughafen für Personenflüge in Deutschland aus, der zweite wahrscheinlich noch in Leipzig, der wird bleiben, weil man von da aus natürlich hervorragend auch Militäraktionen starten kann. Dafür sind nämlich die entsprechenden Start- und Landebahnen ausgerichtet. Und über Rammstein wird natürlich keiner reden. Und da werden weiterhin die alten Flugzeuge, wahrscheinlich kriegen sie auch ein grünes Label und fliegen weiter mit ihrem Kerosin wie früher auch, aus dem Jahre der 50er beispielsweise. Aber das ist eben halt die Doppelmoral, die dahinter steht. Unterm Strich gesehen, wir dürfen uns nicht zu sehr ablenken lassen. Es geht um die Abschaffung des allgemeinen Wohlstandes zugunsten des Spezialwohlstandes für die ganz wenigen Oligarchen.
Ja, hier ist noch eine interessante Meldung. Wir haben es gerade gesagt, dass wahrscheinlich andere Kontinente sich nicht unbedingt an all diesen sehr strengen Klimawandelplänen beteiligen werden. Und so gibt es hier einen Gastbeitrag in der New York Times von einem afrikanischen Klimaexperten, Dr. Chukwurumyere Okereke. Also so ähnlich klingt der Name. Und der hat eben in der New York Times gegen Klimaaktivisten wie Bill Gates oder George Soros geschrieben und hat das mit einer Überschrift versehen, die lautet: Unser Kontinent ist nicht euer Klimaversuchskaninchen. Und er hat dann gesprochen über auch das Konzept des solaren Geoengineerings, nämlich den Eingriff ins Wetter, die Manipulation des Wetters, was ja übrigens inzwischen auch nicht mehr als Geheimnis gehandelt wird. Bis vor kurzem war es ja alles böse Verschwörung. Und wodurch man zum Beispiel Klimaschäden vermeiden möchte, indem man Sonnenstrahlen umlenkt. Und das Konzept habe in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Kritisiert Herr Ukereke diese Bemühungen westlicher Länder, eben Afrika zum Mitmachen zu bewegen? Und er sagt wörtlich, als Klimaexperte halte ich diese Umweltmanipulationstechniken für äußerst riskant. Und als afrikanischer Klimaexperte lehne ich es entschieden ab, dass Afrika zu einem Testgebiet für den Einsatz dieser Techniken gemacht werden soll. Selbst wenn das solare Geoengineering dazu beitragen kann, die Hitze abzulenken und die Wetterbedingungen vor Ort zu verbessern. Eine Aussicht, die in keinem relevanten Ausmaß bewiesen ist, sagt er, ist es keine langfristige Lösung für den sogenannten Klimawandel. Es sendet die Botschaft an die Welt, dass wir weiterhin zu viel verbrauchen und die Umwelt verschmutzen können, weil wir in der Lage sein werden, uns aus dem Problem herauszuwinden.
Na, wir sehen hier im Prinzip der Frust, der entstanden ist aus diesem Neokolonialismus der jüngsten Vergangenheit und auch der aktuellen Phasen. Denn dieser Kolonialismus ist ja immer noch da. Und er spricht davon, Afrika kein Versuchslabor. Und das passt natürlich gerade in die aktuelle Meldung rein, dass im Sudan, einem hoch instabilen Land, offenbar ein US-amerikanisches Biolabor von irgendwelchen Terroristen oder was auch immer besetzt worden sein soll, was natürlich gigantisch Folgen haben kann, wenn da beispielsweise irgendwelche Gifte in irgendeiner Form oder Viren oder sonst was freigelassen werden. Also man hat schlicht und ergreifend die Nase voll. Man merkt diesen Frust darin. Und das sind auch die Entwicklungen, die an dieser Stelle wieder ein bisschen Hoffnung machen. Und wir sehen, wie die BRICS-Staaten sich gerade entwickelt. Wir sehen, wie Afrika und Russland immer näher kommt. Die lateinamerikanischen Staaten sich auch von diesem Neokolonialismus dieses sogenannten Wertewestens oder der regelbasierten Ordnung mittlerweile komplett abgewendet haben. Das sind die Dinge, die wir hier alle sehen. Ich glaube, es geht gar nicht mal um diese Klimageschichte selbst, sondern es geht darum, dass die Welt sich jetzt komplett neu ordnet.
Ja, und ich möchte diesen afrikanischen Klimaexperten durchaus noch weiter zitieren, denn es zeigt die Haltung, die man dort diesen ganzen Klimawandelthemen entgegenbringt. Also er sagt, Ideen wie die, das Sonnenlicht durch das Einbringen von Aerosolen von der Erde wegzureflektieren, seien höchst spekulativ und könnten einer ohnehin schon ärmeren Nation noch mehr Schaden zufügen. Afrika, sagt er, leidet bereits unter den Auswirkungen des Klimawandels wie Dürre, Überschwemmungen und Wetterkapriolen. Die Befürworter des Geoengineering sehen in diesen Technologien zwar eine Lösung für die Probleme, aber es besteht doch die Gefahr, dass sie lokale und regionale Wettermuster durcheinander bringen, indem sie zum Beispiel Dürren oder Überschwemmungen verstärken oder Monsunzyklen stören. Und die langfristigen Auswirkungen auf das regionale Klima und die Jahreszeiten seien noch weitgehend unbekannt. Die Lebensgrundlage von Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Menschen könnte in Frage gestellt werden. Und er nennt auch Ross und Reiter und sagt, wer will das denn? Wer treibt denn diese Ideen voran? Ja, das sind Organisationen, die von Bill Gates finanziert werden. Und auch George Soros wird in diesem Atemzug genannt. Das sind ja beides selbsternannte Philanthropen, die kürzlich weitere Investitionen in die mögliche Veränderung des Klimas in der Arktis gefordert haben. Und Andreas, Herr Ukereke warnt, dass diese riskanten Investitionen nicht nur im Wesentlichen für immer eingesetzt werden müssten, um die unterdrückte Erwärmung des Kohlendioxids in Anführung zu bekämpfen, sondern auch Aufmerksamkeit und Investitionen vom Aufbau erneuerbarer Energien und anderer Klimalösungen in Afrika ablenken würden.
Also ich versuche da ja so zwischen die Zeilen reinzuhören und ich habe so das Gefühl, dass er selbst von diesem menschengemachten Klimawandel, wie er im Westen propagiert wird, auch nicht überzeugt ist, sondern man merkt hier sehr deutlich, dass er vor allem ein Problem hat mit den technologischen Eingriffen, die stattfinden sollen. Und das ist für mich wirklich ein interessantes Phänomen, denn einen natürlichen Klimawandel gibt es logischerweise überall auf der Welt. Und jetzt geht es darum, dass man dann auch eventuell an bestimmten Stellen darauf reagieren muss. Aber das liegt eben halt offenbar nicht an den Dingen, die man uns im Westen verkauft. Das finde ich am beeindruckendsten bei der ganzen Geschichte. Er lehnt hier ab und man spürt die Abneigung dieser kolonialistischen Maßnahmen, die da gerade laufen, im Rahmen des Klimanarrativs.
Ja, und er schließt seinen Vortrag mit folgenden Worten. Die afrikanischen Nationen sollten sich entschieden dagegen wehren, dass ihre Territorien für solche Experimente genutzt werden. Und sie müssen sich den Bemühungen anschließen, das de facto Moratorium im Rahmen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die biologische Vielfalt für die Entwicklung und den Einsatz dieser Technologien zu stärken. Diese Technologien, sagt er wörtlich, sind potenziell gefährlich und lenken von den wirklichen Veränderungen ab, von denen wir alle wissen, dass die wohlhabenderen Nationen sie durchführen müssen, wenn wir die Hoffnung haben, der Klimazerstörung zu entkommen. Ich denke mal, das ist eine sehr klare Stellungnahme, die natürlich auch politisch noch einiges mit sich bringen könnte und wird, wenn sich die Dinge erstmal verändern. Und du hast ja gestern auch gesehen, Andreas, da haben wir kurz drüber gesprochen, dass Südafrika jetzt aus dem Vertrag mit dem Internationalen Strafgerichtshof austritt. Warum? Weil die BRICS-Staaten im Juni sich treffen in Südafrika und laut diesem Internationalen Strafgerichtshof ja dann Südafrika auch Wladimir Putin als den russischen Präsidenten festnehmen müsste, weil ja ein Haftbefehl erlassen wurde. Und das scheinen die nicht zu wollen.
Ja, das sieht man ganz deutlich. Es ist ja auch wirklich lächerlich, dass hier diese, auch hier wieder Doppelmoral zu sehen ist, dass es so unglaublich viele Kriegstreiber gibt auf der Welt und dann nur einer von denen, den man dann deklariert, diesem internationalen Gerichtshof zugeführt werden soll. Und wir merken natürlich auch im Vorgang mit Afrika, wie man über den Kolonialismus des Westen denkt. Und das ist kein Vorwurf gegenüber Russland, sondern eben ein Vorwurf gegen die westliche Industriewelt. Das finde ich ganz wichtig. Und wir sehen ja die auch Sympathien, die immer offener zutage kommen. Wir sehen die Anmeldeflut bei den BRICS-Staaten, die also schon mittlerweile sehr schwierig auch nur noch zu bewältigen ist, um dann diese gesamten Anmeldungsprozesse dann auch durchzuziehen. Also mich wundert das überhaupt nicht, dass Sie sagen, wenn Herr Putin hierher kommt, ist er ein beliebter Gast und wir freuen uns, wenn er hier ist und wir werden ihn auf gar keinen Fall festnehmen.
Ja, so viel zu den Nachrichten aus aller Welt, ihr Lieben. Das war der erste Teil für heute. Der zweite, der folgt sofort. Wir machen uns gleich ans Werk. Wir wünschen euch trotzdem gute Nerven und bleibt in angemessener innerer Stabilität beim Beobachten dieser zum Teil tatsächlich ungeheuerlichen Vorgänge. Dankeschön, Andreas. Du kriegst jetzt gleich erstmal einen Vitamindrink von mir.
Ja? Wir sind ja auch von einer guten Zukunft letztendlich überzeugt, aber es ist eben halt ein bisschen Bewegung jetzt drin.
Langer Weg dahin.
Genau. Wir hören uns gleich.